NDR Info. Themen des Tages.
Dieser Sommer setzt neue Maßstäbe. In Westeuropa war es so heiß wie noch nie zuvor. Der EU-Klimadienst Copernicus legt dazu heute neue Daten vor. Was sie zeigen und welche Konsequenzen daraus folgen, damit starten wir gleich in die Themen des Tages. Außerdem, groß angekündigt, jetzt doch umstritten, die Koalition wollte die Bürgerinnen und Bürger mit einer Steuerreform um 10 Milliarden Euro entlasten. Der erste Gesetzentwurf des Finanzministers sorgt aber für Ärger, vor allem in der Union. Wir schauen auf Klingbeils Pläne. Und schubsen, bespucken, schlagen. Wer im Zug Fahrkarten kontrolliert, muss offenbar zunehmend damit rechnen, dass eine Situation eskaliert. Fast 1000 Übergriffe auf Beschäftigte hat die Bahn im ersten Halbjahr registriert. Wie gefährlich ist der Job im Zug mittlerweile? Wir haben einen Schaffner durch den Norden begleitet. Und zum Schluss der Sport. Das deutsche Freiwasserteam hat in Paris ja mächtig vorgelegt. Jetzt beginnt die EM auch für die Beckenschwimmer mit Olympiasieger Lukas Mertens als große Hoffnung. Das alles sind die Themen des Tages. Heute ist der 10. August. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Wie außergewöhnlich ist außergewöhnlich eigentlich noch? Hitzewellen, Trockenheit, Waldbrände, niedrige Flusspegel. Die ersten beiden Sommermonate waren in Westeuropa von Extremen geprägt. Juni und Juli waren so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Was die neuen Daten genau zeigen, schlüsselt uns Sabrina Fritz aus dem Studio Brüssel auf.
Die Klimaexperten der EU haben sich die beiden Sommermonate Juni und Juli genauer angeschaut. Danach war vor allem der Juni sehr heiß und trocken. Dies habe zu den verheerenden Waldbränden in Frankreich und Spanien beigetragen. Die Durchschnittstemperatur im Juli lag unter den Rekordwerten der vergangenen Jahre. Im Süden Europas war es zwar sehr heiß, im Osten und Norden dagegen eher normal. Nach Angaben der Klimaexperten lag die Durchschnittstemperatur in Westeuropa damit in diesem Sommer bislang bei 21,6 Grad und hat einen neuen Rekordwert erreicht. Sorge bereiten den Wissenschaftlern auch die niedrigen Wasserpegel der Seine in Frankreich, des Rhein und der Donau. Diese hätten Auswirkungen auf die Wasser- und Stromversorgung. In Ungarn musste das Atomkraftwerk abgeschaltet werden, weil nicht genügend Wasser zur Kühlung vorhanden war. Die Wassertemperatur der Meere erreicht ebenfalls einen neuen Rekord. Sie betrug im Durchschnitt 21 Grad. In manchen Regionen wie in Spanien war sie deutlich höher und erreichte Badewannenniveau.
Ein Sommer so heiß wie nie, fast 3 Grad über dem langjährigen Mittel, über Juni und Juli hinweg gemessen. Nur Zahlen und Rekorde gibt es inzwischen ja viele. Entscheidend ist, was bedeuten sie eigentlich? Jörg Rechenberg beschäftigt sich beim Umweltbundesamt mit den Folgen von Hitze und Trockenheit für Wasser und Böden. Wir haben ihn hier heute bei NDR Info gefragt, wie außergewöhnlich dieser Sommer 2026 tatsächlich ist.
Diese saisonalen und regionalen Trockenheitsereignisse werden heftiger, länger und schlagen sich auf den kompletten Wasserhaushalt nieder. Und das ist natürlich ein Anlass, gegenzusteuern.
Die Zeit drängt, sagt also Jörg Rechenberg. Er ist zuständig eben für Wasser und Böden in Deutschland beim Umweltbundesamt. Und was folgt daraus? Wie müssen wir uns auf Sommer wie diesen einstellen? Und schaffen wir es gleichzeitig noch, die Entwicklung zu bremsen? Darüber habe ich heute mit Hermann Lutze-Kampen gesprochen. Er ist in Ostfriesland auf einem Bauernhof groß geworden, hat selbst Landwirt gelernt und beschäftigt sich heute aber wissenschaftlich mit all diesen Veränderungen. Er leitet die Abteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich habe ihn gefragt, vieles von dem, was wir ja gerade erleben, ist seit Jahren vorhergesagt. Gibt es trotzdem Entwicklungen, die schneller oder auch heftiger kommen, als die Forschung erwartet hat?
Ja, es gibt ein paar Anzeichen, dass sich die Erwärmung tatsächlich noch schneller entwickelt, als wir oder die Klimaforschung das vor ein paar Jahren noch vorhergesagt hat. Das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil das Klimasystem natürlich komplex ist. Aber wahrscheinlich waren wir noch eher zu zurückhaltend in unseren Aussagen.
Hier im Norden fühlte sich dieser Sommer jetzt nicht durchgehend nach Rekordhitze und Trockenheit an. Aber darf man sich da überhaupt von diesem eigenen Wettergefühl beruhigen lassen?
Das ist ein großes Problem, dass wir das als Menschen gar nicht so richtig wahrnehmen können, vor allen Dingen die längerfristigen Veränderungen. Natürlich ist es so, dass es im Norden Deutschlands tendenziell immer noch deutlich kühler ist als im Süden im Durchschnitt. Aber es ist auch so, diese Extreme, die treffen natürlich nicht jedes Jahr überall zu. Aber die Tatsache, dass wir jetzt extrem extrem niedrige Flusspegelstände in Deutschland und quer durch Europa haben, zeigt ja, dass wir in weiten Teilen Europas, und das sagt ja auch der Copernicus-Bericht, extreme Temperaturen und auch niedrige Niederschläge hatten.
Und wenn solche Sommer häufiger werden, was müsste sich in Deutschland verändern, damit wir besser damit klarkommen? Das alleinige Hoffen, dass es regnet, was wir von Landwirten jetzt die letzten Tage gehört haben, das kann es ja nicht sein.
Ja, es gibt ja schon viele Pläne. Es gibt seit 2 Jahren eine Wasserstrategie. Es gibt in vielen Kommunen und auch in den Ländern Aktivitäten, um Anpassungsmaßnahmen vorzubereiten. Zumindest gibt es die Pläne dafür. Aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft ins Handeln kommen, das ernst nehmen und zügig alle Aspekte, die der Klimawandelanpassung und auch der Emissionsvermeidung dienen, voranzubringen. Und da geht es um Hitzeschutz, da geht es um Verfügbarkeit, also Brunnen, Trinkwasserverfügbarkeit in den Städten, da geht es um Diversifizierung in der Landwirtschaft, da geht es um Niedrigwasserstrategien auf Flüssen für die Logistik. Wir merken ja, dass der Klimawandel, das werden wir dieses Jahr deutlich merken, wegen der Flusspegelstände, dass der Klimawandel direkt auf die wirtschaftliche Entwicklung zurückschlägt und damit uns alle betrifft.
Vieles lässt sich ja vielleicht anpassen. Städte können grüner werden, Landwirtschaft kann sich umstellen, Wasser kann anders verteilt werden. Aber wo kommen wir auch an Grenzen? Also was lässt sich irgendwann nicht mehr auffangen?
Naja, zu große Hitze ist tödlich für Menschen, ja, für ältere Menschen, für kranke Menschen, für Kinder. Also wenn es draußen zu heiß wird für körperliche Aktivität, dann ist es eben gesundheitsgefährdend. In bestimmten Regionen in der Landwirtschaft auf sehr sandigen Böden, wenn dauerhaft zu wenig Wasser da ist oder die Wasserbilanz negativ ist, also mehr verdunstet als durch Regen wiederkommt, wird man bestimmte Kulturen nicht mehr anbauen können. Allerdings müssen wir natürlich sagen, wir befinden uns in einem der reichsten Länder der Welt, immer noch in einem relativ gemäßigten Klima. Also mit einem gewissen Aufwand kann da schon einiges kompensiert werden. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass möglicherweise Kraftwerke abgeschaltet werden müssen, weil das Kühlwasser nicht mehr da ist, da ist natürlich die Möglichkeit, das Energiesystem umzustellen, da sind wir ja auch schon auf dem Weg. Also ich glaube, wir haben hier in Mitteleuropa und vor allen Dingen in Deutschland schon viele Möglichkeiten, aber die müssen eben auch tatsächlich ernsthaft umgesetzt werden und im Grunde in alle Aktivitäten eingebaut werden. Also zum Beispiel die Verwendung des Sondervermögens, also neue Bauaktivitäten, Infrastruktur, Gebäude etc., die müssen natürlich konsequent auf Klimaanpassung und Emissionsvermeidung ausgerichtet werden.
Bei der großen Weltklimakonferenz in Paris vor über 10 Jahren hieß es below 2 degrees, also man wollte die Erwärmung der Welt auf unter 2 Grad beschränken. Ist das der Kurs überhaupt noch oder sind wir da schon jetzt auch mit den Zahlen dieses Sommers drüber hinaus?
Naja, wir sind bei der Emissionsentwicklung und beim Ambitionsniveau und der Emissionsvermeidung, also Umbau des Energiesystems, Umbau der Agrar- und Ernährungswirtschaft, sind wir nicht auf Kurs in Richtung unter 2 Grad, sondern immer noch deutlich über 2 Grad. Wir haben, das machen wir seit Jahrzehnten in der Forschung, wir haben Szenarien, es ist möglich umzusteuern. 2 Grad ist auf jeden Fall noch zu halten. 1,5 Grad ist eine sehr große Herausforderung. Aber jedes Zehntelgrad zählt, wie wir gerne sagen, weil mit jedem Zehntelgrad Erwärmung steigen die Risiken von Extremereignissen und den ganzen negativen Auswirkungen. Das heißt, wenn wir 1,6 Grad nicht schaffen, sollten wir versuchen, 1,7 Grad zu schaffen. Und wir haben vieles davon in der Hand. Also Umbau des Energiesystems, Umstellung der Ernährung. Und wir müssen diese Möglichkeiten nur nutzen. Und wir werden dadurch auch unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken in Deutschland, in Europa, weil alle Länder der Welt vor diesen Herausforderungen stehen. Alle werden betroffen sein und längerfristig werden alle in Richtung Netto-Null-Emissionen gehen müssen.
Sagt Hermann Lotze-Kampen, Agrarökonom und Nachhaltigkeitsforscher. Er zählt in seinem Fachgebiet zu den meistzitierten Wissenschaftlern weltweit. Hier in den Themen des Tages zu den neuen Hitzerekorden und was daraus folgen muss. Die Steuerreform ist eines der großen Reformversprechen, auf die sich Union und SPD vor einigen Wochen Anfang Juli geeinigt hatten. Vor allem kleine und mittlere Einkommen sollten entlastet werden. Soweit die Theorie, die der Bundesfinanzminister jetzt in einen ersten Gesetzentwurf gegossen hat, der in Berlin gerade die Runde macht. Und da beginnen erneut die Konflikte innerhalb der Koalition. Mario Kubina fasst uns jetzt erst einmal zusammen, wie die Reform aussehen soll und an welchen Stellen Union und SPD unterschiedlicher Meinung sind.
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen unterm Strich um rund 10 Milliarden Euro entlastet werden. Und zwar in zwei Stufen, nächstes Jahr und 2028. Alma Layadi vom Bundesfinanzministerium betont,
dass es genau darum geht, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten.
Ein Rechenbeispiel. Für eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von etwa 60.000 Euro würde das eine Entlastung von rund 600 Euro bedeuten. Im Einzelnen ist zum Beispiel geplant, dass der Grundfreibetrag steigt, also der Betrag, ab dem überhaupt Einkommensteuer fällig wird. Außerdem soll es mehr Kindergeld geben. Und wer an Sonn- und Feiertagen arbeiten muss, soll mehr Geld steuerfrei verdienen dürfen. Damit dadurch keine Löcher im Bundeshaushalt entstehen, will das SPD-geführte Ministerium im Gegenzug Spitzenverdiener stärker besteuern. Zudem sind Abstriche bei manchen Vergünstigungen vorgesehen. Die Pläne von Finanzminister Lars Klingbeil gehen jetzt in die regierungsinterne Abstimmung. Ein Kabinettsbeschluss ist für September geplant. Dann ist der Bundestag am Zug und da sind noch Änderungen möglich.
Soweit erstmal die Pläne für eine Steuerreform und die politischen Reaktionen darauf. Und Mario Kubina aus dem Hauptstadtstudio bewertet uns das jetzt auch alles.
NDR Info. Die Meinung.
10 Milliarden Euro. Um diesen Betrag will Schwarz-Rot die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler unterm Strich entlasten. Verteilt auf nächstes Jahr und 2028. Das ist erstmal eine Menge Geld, aber wer auf einen echten Impuls für mehr Wachstum und Steuerfairness hofft, wird enttäuscht. Die bisherigen Pläne, mehr Reformchen als Reform. Schaut man ins Kleingedruckte, findet man ein paar richtige Ansätze. Ein höherer Grundfreibetrag entlastet alle Steuerpflichtigen, die von ihrer Arbeit leben, egal ob sie viel oder wenig verdienen. Mehr Kindergeld und höhere Kinderfreibeträge kommen Familien zugute. Und wenn Beschäftigte im Schichtdienst an Sonn- und Feiertagen im Einsatz sind, ist es nur fair, die Zuschläge dafür steuerlich zu schonen. Im Kern geht es darum, Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen bei der Steuer zu entlasten. Mit Blick auf die weiter steigenden Lebenshaltungskosten ist das bitter nötig. Und es bräuchte hier noch viel beherztere Schritte. Aber um eine wirklich große Reform zu finanzieren, müsste man diejenigen stärker in die Pflicht nehmen, die ohne eigene Anstrengung zu Wohlstand gekommen sind. Nicht hohe Einkommen sind das Problem, bei denen Klingbeil sich das Geld für sein Reformchen holen will. Stichwort Reichensteuer. Sondern übergroße Vermögen. Da müsste eine echte Reform ansetzen. Mit dem Ziel, arbeitende Menschen zu entlasten und Vermögende nicht weiter besser zu stellen. Doch dafür fehlt dieser Koalition der Mut.
Die Meinung von Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio zu den Plänen des Finanzministers Lars Klingbeil konkretisiert ja erstmals jetzt die geplante Steuerreform. Auch das ein Thema des Tages hier bei uns. Die Deutsche Bahn meldet erneut mehr Gewalt gegen ihre Beschäftigten. Fast 1000 Übergriffe gab es allein im ersten Halbjahr bei der DB Regio. Dass Zugpersonal inzwischen mit Bodycams und teilweise sogar Stichfesten Westen geschützt werden soll, sagt einiges darüber aus, wie sich dieser Arbeitsalltag verändert hat. Die Bahn selbst formuliert es heute so: Die gesellschaftliche Entwicklung könne sie nicht ändern, aber sie wolle dafür sorgen, dass ihre Züge Orte der Sicherheit und des Respekts bleiben. Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger ist aktuell in Schleswig-Holstein unterwegs, auch mit dem Zug. Und gemeinsam mit der DB Regio hat er sich heute zu diesen neuen Zahlen und zur Gewalt gegen Zugbegleiter und Servicekräfte geäußert.
Für die Sicherheit gibt es viel zu tun. Zum einen geht es um mehr Personal. Auch als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse hat die DB Sicherheit bereits das Personal aufgestockt. Dann die technischen Möglichkeiten mit Bodycams, hoffentlich dann auch bald mit der Möglichkeit der Audioaufzeichnung. Mehr Rückhalt auch für die Bahnmitarbeiter, dass sie wirklich wissen, die Gesellschaft steht hinter ihnen bei ihrer harten Arbeit und dann aber auch die Verfolgung derjenigen, die Straftaten begehen.
Der Verkehrsminister Steffen Bilger nach einer Fahrt mit dem Regio von Pinneberg nach Kiel. Aber wie fühlt es sich an, mit diesem Risiko jeden Tag durch die Züge zu gehen? Das wollte unser Reporter Daniel Frevel wissen und hat vergangenen Freitag einen Zugbegleiter quer durch den Norden begleitet.
Einen schönen guten Tag, liebe Reisenden. Die DB Regio Schleswig-Holstein begrüßt auch die Zugestiegenen hier im Regionalexpress 7 nach Kiel Hauptbahnhof bzw. nach Neumünster.
Zugbegleiter Nils Köster steht im leeren Fahrerhäuschen des hinteren Zugteils und spricht in ein Mikrofon. Heute ist so ein Tag, der für den 31-Jährigen unangenehm werden könnte, denn die Rendsburger Hochbrücke ist seit dem Morgen gesperrt wegen eines verirrten Kletterers. Die Zugfahrt von Pinneberg aus endet daher schon in Neumünster und dort müssen die Fahrgäste dann in einen Bus umsteigen.
Wenn Tag schon so startet, ist das nicht die größte Freude meinerseits, muss ich zugeben. Viele Leute sind nett, aber bei solchen Störungen sind doch einige Leute sehr ungehalten. Da wird man auch mal öfter bepöbelt, was das für ein Scheißladen hier ist.
Er beginnt seine Tour durch den Zug. Der ist an diesem Morgen um kurz nach 8 schon recht voll. In der ersten Klasse sitzen einige Dänen, die nach Kopenhagen wollen. Köster bringt ihnen nun schonend den Umweg bei.
In der Münster, you have to change in a bus to Rendsburg. And from Rendsburg is another train to Flensburg.
Die Dänen nehmen ihr Schicksal gelassen hin, aber so friedlich sind Fahrgäste nicht immer. Köster musste in seinen 7 Jahren als Zugbegleiter schon Schlimmes erleben, wie er uns erzählt.
Ich habe selber schon Kinnhaken bekommen, eine Rippenprellung davongetragen, wurde angespuckt mit Bierdosen, Flaschen und diversen Gegenständen schon geschmissen. Getreten hier drin.
Erst vor kurzem verfolgte ihn ein Mann durch den halben Zug, als Köster ihn aufschrieb, weil er schwarz gefahren war. Das erzählt er uns bei einer kurzen Pause in Kiel. Köster floh damals in die Fahrerkabine.
Da hat er noch versucht, die Tür einzutreten. Ist also einfach nur so ein Panikgefühl. Ist also, nein, nicht Panik. Kommt er jetzt hier rein, hält die Tür. Hoffentlich hört das gleich auf.
Diese Vorfälle hinterlassen Spuren. Gerade die Erfahrung körperlicher Gewalt, berichtet Köster.
Es ist kein schönes Gefühl. Das ist eine Verletzlichkeit, die dann doch leider nach außen aufdringt und auch eine gewisse Scham gegenüber der Außenwelt denn, oder mir gegenüber auch, dass mir sowas passiert ist.
Die Bahn half ihm mit verschiedenen Angeboten und letztlich sei es das tolle Team gewesen und die vielen freundlichen Gespräche mit Fahrgästen, die es eben auch gäbe, die ihn dazu brachten, weiterzumachen. Aber er ist vorsichtiger geworden. Gerade ist er an einem Vierersitz angelangt. Dort sitzen 2 Männer. Einer hat die Füße auf dem gegenüberliegenden Sitz abgelegt.
Können Sie bitte einmal die Füße vom Sitz nehmen? Daneben. Alles klar. Okay.
Der Mann signalisiert, dass seine Füße nicht auf dem Polster, sondern am Rand des Sitzes liegen. Damit gibt sich Köster zufrieden. Generell diskutiere er nicht mehr in jedem Fall, sagt er später.
Ab einem gewissen Punkt lohnt es sich nicht mehr, wenn die Leute komplett ignorant sind. Dann ist irgendwann meine eigene Sicherheit, bevor das eskaliert. Und dann fällt das halt hinten rüber.
Spätestens seit im Februar ein Zugbegleiter aus Ludwigshafen nach einem Angriff eines Fahrgastes starb, steht die Sicherheit der Bahnmitarbeiter im Fokus. Das Unternehmen bietet Deeskalationstrainings und Selbstbehauptungskurse. Außerdem gibt es Notrufknöpfe, die Mitarbeiter mit sich tragen. Nils Köster hat außerdem seit einem halben Jahr eine Bodycam. Der Apparat in Smartphone-Größe baumelt auf Bauchhöhe an seinem blauen Jackett. Wenn er auf das Display drückt, dann aktiviert sich die Kamera und der Fahrgast sieht sich selbst. Wenn es brenzlig wird, kann Köster dann auf Aufnahme drücken. In einer Situation mit einem wütenden Schwarzfahrer habe ihm das schon geholfen.
Habe ich gesagt, Mensch, ich aktiviere jetzt die Kamera. Dann ist er ein bisschen leiser geworden, bis er dann verstummt hat und fand es gar nicht so toll, dass er sich denn selbst sieht und ist der Eskalation dann aus dem Weg gegangen.
Dass die Bahn nun auch den Einsatz von Kameras mit Ton testen möchte, findet Köster gut, denn oft passiere die Eskalation schon verbal. Außerdem wünscht er sich mehr Personal auf den Zügen, damit er in heiklen Situationen nicht mehr alleine ist. Auch das testet die Bahn derzeit in mehreren Modellprojekten. Und von den Fahrgästen erhofft sich Köster mehr Verständnis. Er könne nichts für Störungen und sei eben auch nur ein Mensch.
Ein Arbeitstag im Zug, bei dem die Sorge vor Übergriffen inzwischen mitfährt. Daniel Frewe war unterwegs mit einem Zugbegleiter durch den Norden. Die Bahn will ja ihre Beschäftigten besser schützen. Wir berichten darüber auch heute mit Bodycams, mit mehr Personal bei Kontrollen und stichfesten Westen für Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer. Ab Oktober sollen dann außerdem Bodycams mit Tonaufzeichnung zunächst in einem Pilotprojekt getestet werden. 2 Europameisterschaften, einige deutsche Medaillenhoffnungen. Damit kommen wir noch zum Sport hier in den Themen des Tages. In Birmingham in Großbritannien haben ja heute die Leichtathletik-Europameisterschaften begonnen. Das deutsche Team rechnet sich in mehreren Disziplinen Chancen aus, unter anderem mit der Kugelstoßerin Yemisi Mabri, Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer und Weitspringerin Malaika Mihambo. Und auch bei der Schwimm-EM in Paris geht es nach dem Freiwasser jetzt im Becken weiter. Für einige ist dort die Rückkehr an den Ort großer Olympiaerfolge. Andere haben mit Paris durchaus noch eine Rechnung offen.
Damals, 2024. Für Angelina Köhler war es nach den Olympischen Spielen ein tränenreicher Abschied. Nur knapp verpasste sie über 100 Meter Schmetterling die Medaille. Jetzt kehrt die Berlinerin gestärkt und als schnellste in Europa über 100 Meter Schmetterling zurück nach Paris.
Es ist schon schwierig für mich, aber ich habe jetzt neue Kraft geschöpft, viel mental dran gearbeitet und ich gehe, wie gesagt, positiv nach Paris und ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden sehen, was wird.
Auch Brustschwimmerin Anna Elend hat nach der Olympia-Enttäuschung keine allzu guten Erinnerungen. Die Frankfurterin, die in Texas mit dem Star-Trainer und Ex-Coach von Michael Phelps, Bob Bowman, trainiert, hat nach Paris sogar an das Ende ihrer Schwimmkarriere gedacht.
Also natürlich nach Paris habe ich halt erstmal wirklich ein bisschen längere Zeitraum Pause gemacht. Und dann war halt natürlich, dann kam halt die Entscheidung, mache ich jetzt weiter, fange ich jetzt wieder an zu trainieren. Und dann war halt natürlich die Entscheidung, bin ich jetzt fein mit meiner Karriere, bin ich damit happy oder werde ich das im Nachhinein quasi bereuen? Dann habe ich mich halt dazu entschieden, nochmal zu versuchen, nochmal richtig ranzugehen, auch nochmal mit viel mehr Arbeit.
Und diese Arbeit soll sich auszahlen. Anna Elend hofft in allen drei Bruststrecken auf den Einzug ins Finale. Mit einem guten Gefühl. Bereits bei den deutschen Meisterschaften sowie den Finals hat sie alle Titel holen können. Auch Olympiadritte Isabel Gose wird im Becken an den Start gehen. Nach dem Freiwassertriumph im Knockout-Sprint und dem Staffelsieg will sie da anknüpfen, wo sie in der Seine aufgehört hat. Über 400, 800 und 1500 Meter Freistil ist die Magdeburgerin in Europa aktuell unter den besten drei. Ihren ersten Start hat sie über die 800 Meter Freistil. Auch Vereinskollege Lukas Mertens blickt positiv auf Paris zurück und will seinen Olympiasieg von 2024 um weitere denkwürdige Momente ergänzen.
Paris hat natürlich seine ganz eigene Geschichte für mich. Ich habe vor 2 Jahren da, würde ich sagen, auch für mich Geschichte geschrieben. Deswegen würde ich es gern wiederholen auf den 400. Und bei den 200 habe ich auch noch eine Rechnung offen. Da habe ich jetzt noch keine internationale Medaille. Deswegen wird es auch mal Zeit.
Über 800 und 1500 Meter Freistil geht er nicht an den Start und überlässt Oliver Klemet und Johannes Liebmann den Vortritt.
Für manche, glaube ich, überraschend, weil ich bin Dritter bei der WM letztes Jahr geworden. Also auch nicht so schlecht. Aber wir sind da dieses Jahr so stark aufgestellt und wir würden uns da mehr oder weniger nur selber die Körner rauben.
Bundestrainer Bernd Berghahn hält sich mit Blick auf seine Sportler und Sportlerinnen dagegen noch etwas zurück. Die Erwartungen will er erstmal nicht zu hoch schrauben.
Ja, wenn man sich die Mädelliste jetzt so anschaut, haben wir nicht viele Medaillenchancen im Beckenschwimmen. Ich hoffe einfach, dass wir diese wenigen nutzen, ja, dass das wirklich gut läuft. Und dass ein paar Newcomer durchstarten.
Sportdirektor Christian Hansmann dagegen blickt positiver auf die Medaillenchancen. Mindestens 10 Medaillen, das soll das Ziel sein.
Soweit Patricia Preis aus Paris von der Schwimm-EM. Die Freiwasserschwimmer haben ja gut vorgelegt. Insgesamt 5 Medaillen hat das Team Deutschland da in der Seine gesammelt. Jetzt geht's eben weiter im Becken. Die Vorläufe sind meist morgens und die Finalentscheidung dann immer ab ca. 18.30 Uhr. Alles dann bis zum Sonntag. Und damit enden auch die Themen des Tages für heute Montag, den 10. August.